Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Die Tage habe ich so bei mir gedacht, was ist eigentlich so der Unterschied meiner Fotografie von vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit? Was hat sich verändert? Und was hat diese Erfahrung mit mir gemacht? Was hat die Zeit mir gebracht, die Erfahrung, meine Tätigkeit als Fotografin? Und ihr wisst ja selber, man ist immer wieder im Wandel. Und man geht einen Schritt vor, mal zwei Schritte zurück, dann zwei Schritte vor, einen Schritt zurück und so weiter. Also es ist ein Auf und Ab. Und genauso passiert das natürlich auch, wenn ihr dann, so wie ich, Kinder bekommt, dass man so ein bisschen rauskommt. Dass man, also mir geht das zum Beispiel immer so mit dem Pferdestudio. Wenn ich eine Saison habe, wo ich sehr viel im Pferdestudio gebucht bin, dann gehe ich wirklich in einem ganz anderen Level aus der Saison raus, als ich in die Saison reingestartet bin. Dass ich wirklich sage, boah krass, wenn ich jetzt kein halbes Jahr Pause hätte, die meisten wollen ja im Winter keine Studiofotos von den Pferden, was ich auch verstehen kann mit dem Winterfell. Wenn ich jetzt das mitnehmen könnte, dann wäre ich nächstes Jahr schon wieder weiter. Aber man muss sich dann auch in den ersten ein, zwei Shootings wieder ein bisschen eingrooven. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann irgendwie schlechter bin oder so, aber man hat über die Saison wieder so viel gelernt und mitgenommen, dass man nach so einer langen Pause einfach erstmal wieder reinkommen muss. So. Und ich merke das halt auch bei der Tierfotografie im Outdoor-Bereich, dass ich habe halt die letzte Zeit, seitdem die Kinder da sind, viel weniger Outdoor-Bilder gemacht, kleine Privatshootings als vorher. Und da könnt ihr mir alle erzählen, was ihr wollt. Wenn ihr da einfach länger raus seid oder euch diese Erfahrung fehlt, kontinuierlich diese Shootings nicht mehr macht, dann seid ihr erstmal raus. Und ich hatte dann auch Phasen, da bin ich mit dem Kunden rausgegangen. Gott sei Dank waren es meistens dann freie Arbeiten. Und also ich merke das natürlich dann auch und das ist nicht so das Ziel meiner Arbeit, dass ich dann im Kundenshooting da stehe und denke so, hä, hast du heute zwei linke Arme oder so. Und dann, das heißt, ich gehe dann schon hin und denke mir so, okay, irgendwie fluppt das gerade nicht so, bist ein bisschen raus, dann mache ich noch mal ein paar freie Arbeiten, zum Beispiel für mein Bildarchiv, und dann kann ich mich wieder ein bisschen eingrooven, so. Aber das ist manchmal schon so, dass ich dann auch da stehe und denke so, ich finde mein Licht nicht, ich finde keine Stelle, die mir gefällt. Und was natürlich super ist, ist, wenn ihr regelmäßig ins kalte Wasser springt. Und die Hochzeiten haben mir da auch super geholfen. Also es ist tatsächlich man kann sich nicht die Rosinen rauspicken und sagen, ich hätte jetzt gerne die und die Location, ich fahre jetzt dahin und fotografiere den Hund und das Licht hätte ich auch gerne noch. Und das ist das, woran wir wachsen. Dass wir sagen, okay, wir machen ein Shooting an einer Location, die wir nicht kennen, die vielleicht nicht besonders toll ist und ich muss das Beste rausholen. Und ist einfach ein vollkommen anderes Arbeiten, als viele von uns kennen. So. Und ich mache es halt im Moment auch nicht mehr. Außer, und das habe ich jetzt auch vor zwei Wochen gesehen, man verabredet sich an einer Location und macht an dieser Location Bilder. Von morgens bis abends, egal welches Licht ist, verschiedene Mensch-Hunde-Models, verschiedene Farben an Hunden. Und man muss im Prinzip mit dieser einen Location klarkommen, die man A, nicht besonders gut kennt oder B, also so war es jetzt eher bei mir, B, nicht zu dieser Jahreszeit kennt und mit diesen Lichtverhältnissen. Ja, und man muss da halt irgendwie durch. Und das ist das, woran man dann auch wächst. Und einfach, ja, weil man halt muss. Und dann darf man auch nicht sagen, jetzt hat mich meine Muse verlassen, weil ich kann jetzt hier halt nicht das umsetzen, was ich möchte. Ich kann mir jetzt hier mein Zauberlicht nicht herzaubern. Ich kann bin nicht an meiner gewohnten Location, wo ich weiß, wenn ich den Hund da hinsetze, ist das ein Hammerbild. Man muss das einfach so nehmen, wie es ist. Man muss intuitiv entscheiden und man wird auch manchmal falsch entscheiden. Aber das ist im Prinzip das, was uns wachsen lässt. Wo man dann vielleicht manchmal denkt, hätte ich mir jetzt lieber einen Ast weiter links ausgesucht. Oder man sagt halt so, wow, das Licht habe ich so gar nicht kommen sehen hier. Und das hat mich also so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich mir denke, was hat sich eigentlich so geändert? Also natürlich weiß ich das nicht mehr. Ich kann mich jetzt selber nicht mehr bei einem Shooting begleiten, was ich so in den ersten ein, zwei Jahren gemacht habe. Ich habe natürlich im Kopf, wo ich die umgesetzt habe und wie ich die ein bisschen umgesetzt habe, weil mir die Fotos daraus in Erinnerung geblieben sind. Aber ansonsten weiß ich das natürlich nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das ist doch irgendwie eine coole Folge für den Podcast. So nach dem Motto, was würde ich jetzt so meinem Selbst von vor 15 Jahren erzählen, wo ich mal nicht mehr so hadere oder was für mich leichter geworden ist oder was sich sehr stark verändert hat seitdem. Und dann bin ich sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Dann habe ich mir gedacht, ja, wenn nur ich das erzähle, ist das ja voll langweilig. Dann frag doch einfach mal die Community auf Instagram, was die da so zu sagen. Was denen dazu Tolles einfällt vielleicht und wo die Fotografen jetzt so ihre Verwandlungen sehen oder sehen, worin sie wirklich besser geworden sind. So, vorweg muss ich sagen, ich meine damit jetzt nicht den Bildstil. Also die Tage hatte mir eine Fotografin auch geschrieben, machst du tolle Studiobilder, wo ich dann gesagt habe, ja, pass auf, ich zeig dir mal die Studiobilder, die ich vor 12, 13 Jahren gemacht habe. Vielleicht so mein, oder sogar ganz meinen Anfängen, die ich bei mir im Wohnzimmer noch fotografiert habe, bevor ich selbstständig war. Das war 2009, also jetzt genau 15 Jahre her. Das halbe Jahr, wo ich eben, also wenn ihr dem nicht jetzt so ganz nachfolgen könnt, was ich durchaus verstehen kann, dann müsst ihr mal in die Folge reinhören, wie sich so mein Weg in die Selbstständigkeit oder mein Weg zur Tierfotografin so entwickelt hat, dann wisst ihr, dass ich sehr schnell ins eiskalte Wasser gesprungen bin und die Geschichte halt nur ein halbes Jahr ungefähr nebenberuflich gemacht habe und dann direkt in die Vollselbstständigkeit gesprungen bin. Und das natürlich auch noch als Autodidakt, also kein Plan von nichts. Und naja, jedenfalls sehe ich schon, dass ich mich sehr entwickelt habe, aber ich habe dafür auch utopisch lange gebraucht. Und das macht mir sehr viel Freude, auch bei Fotografen zu sehen, die das Ganze in ein oder zwei Jahren so umsetzen. Und dann schon mal alte Bilder von sich zeigen. Das machen wir viel zu selten alle, weil wir immer nur denken, oh, also wir sagen ja oft so, ne, oh, die Bilder von vor drei Jahren kann ich mir nicht mehr angucken, ist ja sehr so weglaufen. Ja, aber es gehört halt zu uns. Und es gibt natürlich auch vielen Leuten Mut, zu sagen, okay, nur weil du jetzt so fotografierst, dann und dir jetzt meine Bilder gefallen. Ich hatte früher auch Leute, wo ich gesagt habe, boah, da möchte ich mal hin. Das sind ja tolle Bilder. Solche Studiofotos möchte ich mal machen oder so. Für die Outdoor-Fotografie bin ich jetzt vielleicht auch weniger so der richtige Ansprechpartner. Also ich habe da einfach nicht so diese Hingucker-Bilder. Aber für Studiobereich ist ja vielleicht der ein oder andere, der sagt, ja, die und die macht schöne Bilder. Also wir haben ja super viele talentierte Fotografen. Die kann man sich dann auch gerne als Vorbild an die Wand hängen. Und das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, wir wollen morgen solche Fotos machen, sondern das reicht ja, dass wir uns da so rantasten. Ihr müsst ja nicht alle so lange wie ich dafür brauchen. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich bin jetzt einfach da angekommen. Ich bin super zufrieden und ich würde unglaublich gerne noch ganz viele neue Dinge ausprobieren. Bin noch lange nicht so mit meiner Kreativität am Ende angelangt. Also im Moment habe ich ja schon gesagt, das Jahr 2024 sprudelt es aus meinem Kopf. Ich weiß manchmal nicht mehr, wo ich dahin mit soll, weil die Zeit nicht ist, um das alles wirklich umzusetzen. Aber nichtsdestotrotz, man hat einfach diese Ideen und ja, dann fragt man sich also, okay, diese Dinge, das meine ich nicht. Also, dass wir uns fotografisch alle irgendwie weiterentwickeln, ist natürlich klar im Laufe der Zeit. Und dass man die Bilder von vor 5 Jahren vielleicht nicht mehr so als seinen heutigen Standard ansieht oder so, ist ja bei den meisten so. Es gibt wenige, die sagen, der Fotografiestil entwickelt sich nie mehr weiter und also die sind dann vielleicht auch einfach angekommen, muss man ja auch sagen. Und das, finde ich, hat halt auch so eine Beständigkeit, also dass sich das eben nicht verliert. Also ich habe zum Beispiel Fotografinnen, die liebe Anna Auerbach könnte ich jetzt vorführen als absolutes Musterbeispiel. Sie hört ja auch ab und an den Podcast, vielleicht habe ich Glück und sie hört hier rein. Und Anna ist halt, die hat ihren Bildstil einfach nicht gewechselt, weil der Bildstil, den sie hat, der ist super natürlich und klar. Und der war das schon immer und das ist ihre Bildsprache und der soll auch bitte immer so bleiben. Das ist einfach so fest. Aber Anna wird trotzdem sagen, sie kennt ja ihre Bilder, dass sie sich in der Fotografie in dem und dem und dem Bereich geändert hat. So. Meine Bilder verändern sich jetzt auch nicht mehr drastisch. Das sind kleine Nuancen, die wahrscheinlich nur ich wahrnehme. Also man entwickelt auf diese Art und Weise ja seinen Bildstil, aber trotzdem, gerade in den ersten Jahren, entwickelt man sich ja. Und wie gesagt, ich in den ersten, also ich habe mich bestimmt in den ersten 8 Jahren ziemlich doll entwickelt. Sehr langsam, aber da hat sich sehr, sehr viel getan. Und ja, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, Bildstil nehmen wir jetzt mal raus, bitte. Was bleibt übrig? Was hat sich verändert? Und was sind so die wahnsinnig krassen Punkte, wo ich sagen kann, ja, ich bin ein toller Tierfotograf und ich habe meinen Job drauf, weil ich die Erfahrung habe. Und was hat mir die Erfahrung eingebracht? Das ist jetzt halt so eine Frage, ne? Ja, super. Wir sagen ja schon mal, ne? Ja, super. Also ich sage das auch, ne? Dann habe ich auf meiner Webseite stehen, ich mache seit 15 Jahren Tierfotos. Ich weiß, ne, worauf es ankommt. So. Und dann fragt man sich natürlich immer so, was ist das denn im Detail? Was hat sich denn wirklich geändert? Und was macht den Unterschied zu mir als unerfahrenen Fotograf und dem, was ich heute bin? Also generell muss ich sagen, ich bin jemand, der, glaube ich, ganz gut überspielen konnte, dass er von vielen Dingen gar keinen Plan hatte. Also das heißt, habe ich ja schon mal gesagt, zum Beruf des Fotografen gehört einfach viel mehr als Fotos machen. Ihr müsst Entertainer sein, ihr müsst Creator sein, Social Media hier, Creator, ne? Wie heißt denn das? Digital Creator, ist auch scheißegal. Also ihr müsst so vieles machen. Ihr müsst ein halber Steuerberater sein, ihr müsst Marketing können, ihr müsst euch mit Webseiten, Flyern und irgendwelchen Sachen gestaltungstechnisch auskennen, wie so eine halbe Werbeagentur. Also es ist einfach ein unheimlich umfangreicher Job. Und je nachdem, welchen Bereich ihr da macht, würde ich sagen, also ich würde wahrscheinlich jeden oder viele Hundekommunikationskurse bestehen und ihr wahrscheinlich auch. Und ich kann sehr gut einfach Tiere lesen, ne, weil ich das halt mein täglicher Job ist. Und ich kann aber auch, und das ist das Allerwichtigste, mich recht gut auf Menschen einspielen. Also ich kann Menschen gut lesen. Ich kann mit Menschen, also ich harmoniere mit den meisten Menschen. Nicht, weil ich mich verstelle, sondern weil ich eben auch ein sehr offener Mensch bin und ein sehr ehrlicher Mensch bin. Und versuche, wenn ich merke, Unsicherheiten oder so bei meinem Gegenüber fühle, die vollkommen normal sind bei so einem Shooting, man ist aufgeregt und man hat vielleicht auch Ängste und Sorgen, dass irgendwas nicht klappt oder so. Das gehört mit dazu und ich finde, das macht halt auch einen guten Fotografen aus, auf sein Gegenüber gut einzugehen. Sei es denn ein Tierbesitzer oder eine werdende Mutter oder eine Braut, die natürlich an dem großen Tag mega aufgeregt ist. Also das Gespür und dieses Fingerspitzengefühl und Handling und Know-how für den Menschen ist einfach super wichtig. Und ich muss heute sagen, damals habe ich sehr viel überspielt. Ich war selber noch super unsicher, hatte nicht so eine richtige Ahnung, wie man in bestimmten Situationen perfekt reagiert. Ich habe dann intuitiv gehandelt, aber nicht mit Wissen, sondern einfach oft ein totales Überspielen meiner eigenen Angespanntheit und Nervosität. Und ich würde auch sagen, dass das den meisten nicht aufgefallen ist. Heute kann ich aber sagen, dass ich da sehr, sehr erfahren inzwischen mit bin durch meinen Sprung ins kalte Wasser und dass mir das mit am meisten Freude bereitet. Also zum Beispiel ein Shooting mit jemandem zu machen, der vielleicht auch gar nicht gewollt vor meiner Kamera steht, weil er jetzt zum Beispiel Mitarbeiterfoto machen muss oder so. Und ich mich so das schaffe, eine Person ein bisschen zu erfühlen und mitzunehmen. Ich habe eher ein Problem mit großen Gruppen und Gruppendynamiken. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Männerfoto auf der Hochzeit macht, wo dann 20 so Männer sind, na, ihr kennt das ja, die dann alle eine blöde große Klappe haben, so, hey, guck mal, hey. So, da muss man sich ja schon ein bisschen mehr durchsetzen. Das mache ich nicht so gerne, das das kann ich auch und das habe ich auch sehr oft machen müssen. Also mal so richtig auf den Tisch hauen und sagen so Schluss aus und sich ein bisschen behaupten. Aber mein allergrößte Liebe der Fotografie mit Personen alleine, ohne Hunde, war eigentlich immer, mich so auf eine Person einzuschießen. Also die typischen Business- bzw. Beauty-Fotos von einer Person. Das war immer... Also ich habe heute aufgrund meines Projekts mit Tanja, was wir jetzt so gerade ein bisschen planen, habe ich ganz, ganz viel gestöbert und auch ganz, ganz viel in den zweibeinigen Bereich geschaut und es hat mich richtig gekribbelt. Und ich gedacht, boah, das ist so schön. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass das einfach ein Zweig ist, wo es unglaublich schwer ist, also erstmal Fuß zu fassen, sich noch zu behaupten und damit noch Geld zu verdienen. Also, ne, das sind ja noch zwei Paar Schuhe, wo ich sagen würde, ganz viele Bereiche würde ich sehr schnell Fuß fassen. Also ich könnte mit Sicherheit recht schnell wieder in den Hochzeitenbereich zurück. Familien, Kinder ist auch so eine Sache, auch immer noch sehr gefragt, sind beides Bereiche, wo man mit einem guten Angebot auch immer noch Geld verdienen kann und auch Nachfrage mit Sicherheit da ist. Ja, aber das ist eine andere Sache. So. Und deswegen sage ich, also das ist so meins und das hat sich halt von nervös aufgeregt, überspielend, nicht könnend in den Jahren entwickelt, zum wirklich, dass ich es super gerne mache und dass ich da auch meine große Stärke drin sehe als Fotografin. Und das hat mir sehr, sehr oft den Hintern gerettet. Richtig, den Hintern gerettet. Also ich habe einen riesen Job dadurch bekommen, weil ich völlig nicht wissend jemanden, der total nervös war, mir zur Seite genommen habe, mit dem ganz alleine gearbeitet habe, den sehr abgeschirmt habe, den da abgeholt habe, wo er war und ich nicht wusste, dass ich im Hintenrum bewertet werde, dass eine aus der Chefetage dabei war und mich so wirklich ein bisschen beobachtet hat. Und das war einfach so eine ganz typische Situation aus meiner Arbeit, ne? Also ich habe gemerkt, ich habe das Gegenüber gelesen, habe das versucht, besser, also für ihn möglichst angenehm zu gestalten und habe mich dann auch komplett abgeschirmt mit dieser Person. Und habe dann einen ganz anderen Ansatz gehabt, als jetzt einfach, ich baller da meine Fotos durch und fertig, so wie man das vielleicht auch von mir verlangt hätte in der Situation. Und das hat dann damals diese Dame so überzeugt, dass ich von da an wirklich zwei Steine im Brett hatte. Das hat sie mir dann nachher im Vertrauen auch gesagt, dass, also sonst würde ich es ja auch gar nicht wissen, ne? Und das fand ich echt super, super cool. Und daran sieht man, wenn man, man muss nicht das machen, immer, also in dem Fall war das jetzt einfach, ne, mehrere Mitarbeiter fotografiert, immer, alles gleich durchgezogen. Wenn ihr merkt, dass euer Model nervös wird, zum Beispiel, weil so viele Leute zugucken oder, was spricht denn dagegen? Also keiner sagt doch irgendwas, wenn ihr die Leute rausschmeißt oder wenn ihr sagt, ich will jetzt einfach mit meinem Model mal meine Ruhe, wir gehen jetzt mal ums Eck, wir machen die Bilder alleine. Und das meine ich also damit. Das heißt, dass ihr wirklich so ein bisschen einfach auf eure Person eingeht. Genauso wie ich finde, dass wenn ein Hund bei mir vor der Kamera steht, der Hund genau diese Aufmerksamkeit auch verdient hat. Das heißt, dass ich den Hund genauso lese und die Kommunikation mit dem Hund eingehe und der Person, die das vielleicht gerade nicht sieht, weil sie selber auch aufgeregt ist, wirklich zu sagen, pass mal auf, dein Hund braucht gerade eine Pause. Der zeigt mir hier zu viel Stresshecheln oder ich sage, pass mal auf, wir haben jetzt das gemacht. Ich glaube, alles Weitere, ne, wäre zu viel, weil jetzt merke ich auch, ist die Luft raus. So. Und manchmal gehört das dazu. Es ist besser, als wenn ihr sagt, naja, ich mache das jetzt, weil die Besitzerin sagt ja nichts, sie sagt ja nichts. Ja, und nachher heißt es dann, ja, die Fotografin hat ja, obwohl der Hund total gestresst war und gehechelt hat und so, die Fotografin hat einfach weitergemacht. Wir haben ja gedacht, die weiß, was sie tut. Na, also ihr seid da ruhig schon euer Chef und das sind auch so Sachen, die ich mich vielleicht früher nicht so getraut habe. Heute habe ich einfach meine Erfahrung und das sage ich auch ganz klar und sage, pass auf, aus der Erfahrung kann ich euch sagen, das wird nicht mehr besser oder das wird heute nichts. Ne? Euer Hund hat da heute einfach zu viel Stress mit, wir sollten das lassen. Wir sollten das vielleicht mal draußen probieren oder ihr macht eurem Hund gar keine Freude damit und das ist halt auch immer so, dass ich gelernt habe, einfach zu sagen, das ist wichtig, ne? Also mein Model ist wichtig und alles andere ist unwichtig. Das Geld ist unwichtig, was ihr damit verdient, weil das kommt im Prinzip immer auch wie ein Bumerang wieder im Positiven wie im Negativen auf euch zurück, wenn ihr da über irgendwelche Grenzen hinausgeht und macht dann auch einfach keinen Spaß. Und das müsst ihr euch erhalten, ne? Also dieses, diese Leichtfüßigkeit. Und ich habe, als ich mit dem Job angefangen habe, mehrere Fotografen kennengelernt, weil mir hat das natürlich dann auch ultra viel Spaß gemacht und so das Arbeiten. Die waren einfach schon ein bisschen älter und länger im Geschäft als ich und die waren alles so abgefuckt. Also ich sag das Wort jetzt, das böse Wort, die waren wirklich abgefuckt. Die waren super unfreundlich mit ihren Kunden. Die waren so richtig so, ja, mach das so, wie ich sage, oder du gehst halt woanders hin. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das so? Ne? Und ja, das Arbeiten mit Menschen kann anstrengend sein. Und wenn ihr Dienstleister seid, dann werden gewisse Erwartungen, gerade wenn ihr ein teurer Dienstleister seid, je teurer, habe ich immer das Gefühl, desto höher die Erwartung. Und das ist auch okay, weil ihr seid ein Dienstleister. So. Und dann habe ich immer das Gefühl, man erlebt natürlich auch unheimlich viel. Und je mehr Leute ihr fotografiert, da passieren Dinge, die kann sich im Vorfeld auch nicht wirklich ausmalen. Und ich glaube, wenn man da sehr, sehr viel mit zu tun hat, dann passiert das vielleicht irgendwann. So. Und wenn man dann nicht 1000-prozentig liebt, was man tut, oder man sagt, also wenn ich rausgehe und ein Fotoshooting für mich mache, in meinem Licht, an meiner Location, da macht mir das Bock mit einem tollen Hund. Aber von Tante Erna Friedels Pudel zu fotografieren, den ich da nicht überall hinsetzen kann und da immer noch die Leine mit drauf ist, da habe ich keinen Bock drauf. So, und natürlich ist das ein riesen Unterschied. Ne? In dem einen könnt ihr euch auch noch kreativ verwirklichen und in dem anderen ist das ein, naja, ich bin froh, wenn nachher drei brauchbare Bilder entstehen. Aber genau das ist das, was für mich den Fotografen ausmacht. Dass egal mit welcher Sache er konfrontiert wird, immer das Optimum rausholt und auch vor allen Dingen einsieht, wann das Optimum erreicht ist und sich nicht von seinem Ehrgeiz auffressen lässt. Wenn ich Tante Ernas Pudel da sitzen habe und dann merke ich nach, weiß ich nicht, 3 Minuten, gut, das wird heute nicht besser, wenn ich, da kann ich zu der Dame sagen, setzen Sie den Hund bitte mal dahin, da ist das Licht super, aber ich merke dann, okay, das können wir jetzt probieren. Aber dann habe ich heute Abend immer noch kein einziges Bild, wo der Hund da sitzt. Da muss ich einfach umdisponieren. Und da muss ich auch dann noch das mögen, was ich da tue. Und nicht sagen, oh, das kann ja heute nur blöde werden. Und ich glaube, dass viele, die das so über einen langen Zeitraum machen, egal in welcher Branche, war ja mein Beruf vorher auch so, den ich vorher ausgeübt habe. Da war ich dann in dem Moment diejenige, die gesagt hat, nee, der Job erfüllt mich nicht, das ist überhaupt nicht das, was ich machen will. Und heute sage ich, ich liebe den Job, den ich mache, und zwar alles davon, auch Tante Ernas Pool zu fotografieren. So. Und das macht mir genauso Spaß, weil dann ist dann mein Ehrgeiz geweckt, da auch noch was Schönes hinzukriegen. Und ich mache das eben nicht, um Tante Ernas Pudel nachher auf Instagram zu zeigen und da tausende von Likes für zu bekommen, wäre geil, gebe ich ja zu, wäre super geil, sondern ich mache das, damit Tante Erna total glücklich ist und das Bild in 20 Jahren noch an der Wand hängt, wenn der Pudel nicht mehr da ist und sie sich immer noch die Bilder anguckt und total glücklich damit ist. So, und wenn ich das dann einfach mir im Kopf nochmal zurechtrücke und mir sage, das ist der Ehrgeiz und der Ehrgeiz sollte verdammt groß sein, für diesen Kunden diese Bilder dann perfekt zu machen, damit er sich die an die Wand hängen kann. Und das ist auch das, wo ich meine Kraft rausziehe. Die Nachrichten von meinen Kunden, die ich bekomme, die sagen, ich bin so froh, dass du meinen Hund fotografiert hast oder ich bin so froh, dass du mein Pferd fotografiert hast oder. Und es ist auch völlig egal, wie und was und wo man da macht. Es wird immer wieder auch Shootings geben, wo ich meine Kreativität bedienen kann und wo ich sagen kann, heute gehe ich raus und heute machen wir das. Ich habe ja auch immer wieder zwischendurch freie Projekte für mein Bildarchiv gemacht oder jetzt zum Beispiel für meine gewerblichen Kunden, wo ich mich dann auch ein bisschen ausleben kann. Es ist wieder was ganz Neues, ne? Also es ist nichts, was ich jetzt noch nie gemacht hätte, aber es ist wieder eine ganz andere Art, weil es geht jetzt nicht um das Tier, es geht um die Harmonie von Tier und Produkt. Und dann diese die perfekten Hintergründe dafür zu finden, das ist für mich ja auch Neuland wieder, das in diesem Umfang zu machen, wie ich das jetzt gemacht habe. Und das macht mir auch unglaublich viel Spaß. Und ich habe bei den Kunden da auch einen unglaublich großen Spielraum, was ich machen darf. Also das ist halt das Schöne. Das heißt, da kann ganz viel Kreativität mit einfließen. Und das erfüllt mich dann natürlich auch sehr. Also das ist auf jeden Fall auch ein Riesenpunkt, wo ich sage, mein Job macht mir halt immer noch Spaß und ich wollte auch nie so werden. Und ich kenne wirklich ein paar Leute, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, wodurch das zustande kommt. Vielleicht zu viel gearbeitet, vielleicht, weiß ich nicht, zu viele Erwartungen an sich selbst, vielleicht einfach auch die Freude an diesem Beruf verloren, dass man so, dann im Prinzip da durchprescht, dass nur noch das Geld zählt, dass nur noch, also das ist auch so ein Grund, warum ich ein Riesenproblem mit diesem habe, diesen erstmal so zu suggerieren, wie einfach das ja ist mit der Tierfotografie, wie einfach. Trau dich doch, mach das doch, du musst nur richtige Preise nehmen. So, aber dann stehen die Mädels da und die Jungs und sagen, ja super, jetzt habe ich meinen Job an den Nagel gehangen, weil alle gesagt haben, es ist so super easy und jetzt stehe ich hier und nehme 800 Euro für das Shooting und keiner bucht mich. So. Das ist super gefährlich, deswegen habe ich ja auch immer mit Tanja und mit Claudia in den Podcast-Folgen gesagt und auch Mareike hat es bestätigt, dass sie gesagt haben, wir machen das hauptberuflich, aber wir können euch sagen, es ist kein Larifari. Wir sitzen nicht am Wochenende nur auf dem Sofa oder sitzen dumm rum. Also erstmal macht uns allen der Job einen riesen Spaß, aber wir wissen auch, dass wir uns das hart erarbeitet haben, davon leben zu können. Und ich sage ja auch ganz offen, ich lebe eben nicht nur von der Tierfotografie. Also, ne, ich zähle halt, die gewerblichen Shootings sind auch Tierfotos, aber ich habe zumindest noch das Bildarchiv. Ohne das wäre ich untergegangen. Gerade in den Zeiten mit den Kindern. Es gibt auch Zeiten, wo ich davon frei leben, überleben würde. Aber nichtsdestotrotz ist das halt immer noch mein Sicherheitsstandbein. Und das finde ich also super gefährlich, zu sagen, es ist so easy peasy, da gehört schon einiges zu. Es ist heute viel schwerer geworden als noch vor einiger Zeit. Und es muss einem halt klar sein, dass man sich da wirklich eine ganze Weile den Hintern aufreißen muss. Oder ein super gutes Konzept oder was entwickeln muss, was halt noch kein anderer hat, dass man damit einfach total steil geht. Ist aber einfach nicht mehr ganz so einfach. Naja, und deshalb finde ich das zum einen gefährlich. Das ist ja so Pillepalle. Und diese ganzen Coaching-Maschen. Fahr morgen mit der Yacht und diese Falle mit, willst du auch mal richtig Kohle verdienen? Also ich kriege immer noch, wir haben lange nicht drüber gesprochen, ich kriege immer noch permanent diese Anzeigen. Und ich habe inzwischen so einen Brechreiz, wenn ich das sehe. Und weil ich mir dann denke, da sitzen dann irgendwelche super mega arrogant und selbstüberzeugt wirkenden Personen, die euch erzählen wollen, ihr seid nichts, weil ihr da einfach ein falsches Preismodell habt oder, und sie selber ja die dicke Kohle schöffeln. Und es sind meistens Leute, die einfach nur dieses Businessmodell verkaufen. Ein ganz gefährliches Businessmodell, das finanziell euer Ruin ist und da euch meistens nicht mal weiterbringt. Und diese Leute, die das suggerieren, haben quasi genauso schlechte Konzepte gehabt wie ihr vielleicht gerade, aber haben sich gedacht, naja, wenn ich mit der Fotografie halt kein Geld verdiene, dann verdiene ich halt damit, allen Leuten zu erzählen, wie sie es besser machen können. Und dann verdienen die damit richtig viel Geld. Das heißt, die verkaufen euch was sie selber nie gemacht haben, weil es einfach ein Businessmodell ist. Und wie gesagt, achtet mal auf die Anzeigen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch bekommt. Ich hatte heute wieder jetzt mit deinen Mini-Sessions super viel Kohle verdienen und. Ich fühle mich damit nicht angesprochen und ich auch nicht mit, willst du morgen eine Yacht fahren oder so, weil ich mir denke, das ist halt nicht mein Anspruch. Ich fühle mich halt angesprochen, wenn einer sagt, weiß ich nicht, irgendein Workshop oder irgendeine Sache, wo ich sage, da liegt noch meine Schwäche drin oder so, das würde ich halt gerne mal machen. Da würde ich mich sofort angesprochen fühlen und ich habe mir im letzten Jahr auch ein bisschen Weiterbildung gegönnt. Ich habe mir zum Beispiel so einen Studio-Lichtsetzungs-Guide gekauft, den finde ich auch richtig cool. Ich habe es immer noch nicht geschafft, die ganzen Sachen oder mal einige Sachen daraus auch nur umzusetzen. Ich habe mir zwar was bestellt, aber mehr habe ich noch nicht geschafft. Und ich habe, wie gesagt, noch zwei Webinare. Ich habe auch noch ein Webinar von der Nathalie Große hier liegen. Das habe ich, glaube ich, vor 3 Jahren gekauft. Und ich habe es immer noch nicht angeschaut. Ich habe es noch nicht geschafft, mal reinzugucken. Also es ist wirklich schon erbärmlich. Aber gut, man muss die Ruhe dafür haben, sich das dann in einem stillen Moment anzugucken. Und ich predige selber immer, wie wichtig das ist, wenn man immer so viel mitnimmt. Und ich mit Sicherheit auch ein paar Mal da sitzen würde und sagen würde, aha, Erlebnis, super, ganz toll. Hätte ich mir das doch vielleicht mal wirklich früher angeguckt. Also das bringt wirklich super viel. Und also das muss ich sagen, vom Bildstil abgesehen hat es mir wirklich gebracht, sehr, sehr viel gebracht, dass ich gelassener geworden bin, dass ich viel besser noch Menschen und Tiere lesen kann. Also überhaupt die Kommunikation und das Handling und das Abholen von Mensch und Tier und auch die Selbstüberzeugung sagen zu können, ich entscheide das jetzt. Es ist nicht mein Hund, aber ich entscheide das jetzt. Ich breche das ab. Sachen, die ich mich früher nicht getraut hätte. Wo ich wahrscheinlich viel zu still war, wo ich vielleicht nicht gesagt hätte, so. Oder Sachen, wo der Kunde, ich kann mich noch an ein Shooting erinnern, also da hatte ich ein Baby-Shooting, ein neugeborenes Shooting, vielleicht war das auch schon ein bisschen älter, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, es war bei mir, ich hatte immer die Heizung volle Pulle an in dem alten Studio, da hatte ich so eine große alte Glasfront und es war super kalt. Und ich hatte dann dieses Babyshooting und ich hatte einfach da im Kalten so noch nicht fotografiert. Was ich gebraucht hätte, was ich einfach nicht wusste, weil ich da zu der Zeit total blöd war. A, keine eigenen Kinder und B, einfach überhaupt zu wenig Erfahrung in allen Bereichen. Ich hätte einfach so, einen Heizstrahler oder sowas haben müssen. Und wir haben das Baby fotografiert und es hat nur geweint, Und die Mutter sagt dann, hier ist es zu kalt, Und ich war total am Schwitzen und gesagt, hier ist es nicht kalt, ne? Ich wollte dann immer sagen, ja, du hast dein Baby halt hier irgendwie, was weiß ich, nicht im Griff, ne? Nicht gefüttert oder was auch immer. Und die war dann super unentspannt und pumpte mich dann an. Heute weiß ich, dass es natürlich schon meine Schuld war. Heute würde ich aber auch ganz anders damit umgehen. Also heute würde ich halt, wenn sowas passieren würde, sagen, ja, es tut mir leid, heute ist es kälter, als es die letzte Zeit war. Ich wusste das nicht. Oder weiß ich nicht, würde mir irgendwas Schlaues überlegen und würde sagen, komm, wir machen das jetzt einfach noch so, wie es geht. Und dann überlege ich mir einen Plan B. Und dann hätte die wahrscheinlich für die Fotos nichts bezahlt. Wir hätten das Shooting einfach frühzeitig abgebrochen. Alles total kacke. Ich hätte mir eine Wärmelampe gekauft und hätte es dann vielleicht am nächsten Tag nochmal probiert. Ich weiß es nicht. Aber ich würde dann, wäre dann nicht mehr so, ich habe gar nichts dazu gesagt. Ich habe das über mich ergehen lassen, habe die meckern lassen und so Unrat vorbeischwimmen lassen. Aber mich hat das natürlich schon gefuchst. Nur habe ich mich da auch einfach im Recht gesehen. Und heute weiß ich, dass ich da nicht recht hatte. Ich hätte wahrscheinlich genau das Gleiche an ihrer Stelle bemeckert. Also solche Sachen. Und da kommen wir jetzt direkt zum nächsten Punkt, weil nämlich eine Sache, die ich auch am Anfang nicht so gut konnte oder wo ich mich auch, glaube ich, in anderen Dingen, also jetzt nicht nur beruflicher Sicht verbessert habe, ist also A, der Umgang mit Kritik, bin ich viel offener mit geworden. Also früher hat mir das wortwörtlich gefühlt das Genick gebrochen. Ich war wie erstarrt, gelähmt. Ich konnte damit 0, gar nicht umgehen. Ich habe mir das nur zu Herzen genommen. Ich war viel zu emotional, um da auch klar drauf gucken zu können, selbstreflektiert zu sein. Ich war so erschrocken. Ich habe mich dann in mein Schneckenhaus zurückgezogen und mich selber beweint. Und das bringt dich ja nicht weiter. Ich war dann todunglücklich und traurig, tief traurig, also richtig mit Herzschmerzen, allem Pipapo. Also was bei Kritik, bei unnetten Nachrichten und auch Sachen, wo man, wo einen vielleicht jemand verletzt hat oder Sachen gemacht hat, wo man vielleicht gesagt hat, okay, finde ich jetzt gerade irgendwie doof. Das gibt's ja so, ne? Gibt ja einfach Missverständnisse, wo der eine sagt, ich habe was gemacht, da habe ich jetzt gar nichts Schlimmes bei gesehen und der andere sagt, also mich hat's aber irgendwie trotzdem jetzt getroffen oder traurig gemacht oder. Und das hat mein Job mir unheimlich geholfen, das eben total super inzwischen zu managen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass mich nichts mehr trifft. Ja, es gibt Sachen. Es gibt Sachen, die mich wirklich fertig machen. Und dann könnt ihr meine Eltern fragen und auch meinen Mann. Ich habe dann einen knallroten Kopf und renne 2 Tage wie ein HB-Männchen durch die Bude. Ich habe für nichts mehr Gedanken. Ich bin nicht ansprechbar und suche eine Lösung für dieses Problem. Inzwischen ist es aber so, dass ich mir die ganze Zeit sage, Nicole, reg dich nicht auf. Morgen spricht da kein Schwein mehr drüber. Und es ist ja auch meistens so, ne? Jetzt regst du dich auf, aber in einer Woche ist das alles wieder vergessen. So. Ich führe da jetzt mal ein Beispiel auf. Und zwar, ich weiß, ich darf da wahrscheinlich offen gar nicht drüber reden. Ich mache das jetzt trotzdem, ist mir auch ehrlich gesagt total egal. Ich nenne ja keine Namen und nichts. Und viele von euch wissen das auch. Wir hatten ja damals, wir haben ja, also viele von uns aus unserem Kollegenkreis haben ja schon mal ein Buch geschrieben. Und wir haben dann damals die Bücher veröffentlicht. Ich eigentlich noch relativ als Letzte und wir haben dann damals gesehen, dass auf Annas Buch bei Amazon auf einmal, und Annas Buch war wirklich gut, so Ein-Sterne-Rezensionen hagelten. Immer wenn ihr Schnitt so der 5-Sterne, auf dem 5-Sterne-Level war, kam so eine Bewertung. Und dann habe ich gesagt, immer so, was ist das denn, ne? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten also auf jeden Fall aufgrund diverser Umstände irgendwann das Gefühl zu wissen, aus welcher Richtung das kommt. Das waren halt einfach inszeniert von einer Konkurrenz, sagen wir das jetzt mal so. Wir hatten den Verdacht, wir konnten es aber nie beweisen. So, wir haben aber, also ich sag mal, wir konnten aufgrund der Recherche, wer hinter diesen Accounts steckt, relativ gut, das war natürlich Fremdbenannte. Aber ich sag mal, wir hatten schon sehr starke Indizien. Ich möchte das jetzt nicht weiter thematisieren. Und das hat mich menschlich echt fertig gemacht, weil ich mir, also Anna auch, also Anna ist halt einfach ein Herzensmensch, das ist schon ganz oft gesagt. Wir reden hier von Anna Auerbach, ich glaube nicht, dass einer von euch das nicht weiß, aber ich sag das jetzt nochmal. Und die hat das Herz am rechten Fleck und ich weiß, ich habe mit den Arbeiten zum Buch, habe ich auch viel mit ihr begleitet gemacht. Also wir haben uns dann schon mal ausgetauscht und ich wusste ja dann, dass ich auch wegen ihr eventuell einen Folgeauftrag zum Buch bekomme. Ich habe den Studio-Gastbeitrag da reingeschrieben, der hat natürlich auch mal so eine schlechte Rezension dann noch in ihrem Buch bekommen. Da hat sich dann so ein netter Rezensent nur über mein Studio-Teil so aufgeregt, wo ich gedacht habe, vielen Dank auch. Ne? Also Annas Buch ist toll, aber der Studio-Teil ist kacke. So, also das verletzt halt natürlich schon. Das sind so öffentliche Rezensionen und wenn ihr wisst, wie viel Arbeit und Herzblut in so einem Buch steckt, das ist schon heftig. Ne? Und wenn ihr dann so einen Arschtritt kriegt von jemandem, den ihr nicht mal sagen könnt, sag mal, warum gefällt dir das denn jetzt nicht? Und dem vielleicht auch mal begründen könnt. Also es gab zum Beispiel auch den Kritikpunkt, der Studio-Teil war zu kurz. Ja, aber da habe ich doch gar keinen Einfluss drauf. So, ne? Solche Sachen zum Beispiel. Und das hat mich sehr, sehr mitgenommen, dass die Anna dann diese Bewertung bekommen hat und dass einfach keine echten Bewertungen waren. Das ist ja legitim. Und irgendjemand sagte mir dann damals jetzt, Nicole, sei doch mal ehrlich, wenn du ein Buch bekommst über irgendwas und du das nicht gut findest, da gibst du doch keine Ein-Sterne-Bewertung. Es sei denn, da hätte jetzt nur drin gestanden A plus B gleich C. So, und da habe ich gesagt, stimmt. Und dann gebe ich eine 3-Sterne-Bewertung oder eine 2- oder 4-Sterne-Bewertung. Ne? Aber da gebe ich nicht einen Stern. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und Anna hatte nur 5-Sterne-Bewertungen, bis auf eben immer. Und man sah, dass sie so den Schnitt runterhalten sollte, um sie einfach auf ihren 4-4,5 Sternen zu halten und nicht auf die 5 Sterne zu pushen. Das war also eine ganz traurige Geschichte, weil Anna sich das sehr, sehr zu Herzen genommen hat. Anna war wirklich persönlich sehr, sehr tief getroffen. Und weil es immer so sehr ungerecht war. Und es war noch fiese Bewertung, muss man auch jetzt wirklich dazu sagen. Also es wäre alles abgeguckt und das wäre alles kopiert und geklaut. Und naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann auch gesehen, dass sich das so durchzog. Das waren nicht nur auf Annas Buch, das waren auch auf anderen Kollegen Bücher. Und wir konnten es, wie gesagt, nicht beweisen. Auch wenn wir sehr stark angenommen haben, zu wissen, von wem das war. Und aber wie gesagt, also diese Sachen, wir haben ja schon mal erzählt, Tanja und ich, oder Tanja ist auch schon mal mit dem Fake-Account so in Berührung gekommen und wir alle haben das auch schon mal irgendwo erzählt. Das sind so Sachen, da muss man erstmal um die Ecke denken, weil als normaler Mensch kommt man gar nicht auf die Idee, dass es sowas gibt. Also mir käme niemals in den Sinn, das Buch einer Kollegin schlecht zu rezensieren, um meine eigene Verkaufsrate oder mein eigenes Buch irgendwie höher zu stellen. Das ist ja schon irgendwie so, puh, also das ist jetzt kein Abschreiben in der Schule mehr und das ist jetzt auch kein Kavaliersdelikt mehr, finde ich. Das zeigt schon sehr, sehr viel von der Charaktereigenschaft eines Menschen. Genauso wie viel oder wie wenig Charakter dazu zählt, mir einen Fake-Account zu machen, um einer Person den Tag zu verderben mit bösartigen Kommentaren, die ich mit meinem eigenen Namen vielleicht mich nicht traue oder auch niemals machen würde, um meinem Ruf zu schaden. Und trotzdem meine Mitmenschen verärgern möchte, triggern möchte. Das ist wirklich, wie so ein Hundehaufen, den ich bei meinem Nachbarn vor die Tür lege oder so, weil ich den nicht mag. Das ist irgendwie, ja, ziemlich schlecht. So. Und manchmal kann man sich halt mit ein bisschen Mühe erarbeiten, aus welcher Richtung das kommt. Oft kann man es nicht. Da muss man es halt ahnen oder überlegen. Und da sind schon noch Sachen, also auch das mit der Rezension, das hat auch mich getroffen. Und dann gab es ja noch eine Aktion, wo das auf einmal aufgedeckt wurde. Und das war natürlich auch so ein bisschen Gerechtigkeit dahinter. Das hat dann aber nicht lange gehalten. Ich will mich jetzt nicht weiter zu dem Thema äußern, bevor nachher irgendwelche bösen Briefe vom Anwalt hier reinflattern. Aber ich will nur sagen, also das sind schon Sachen, die haben mich sehr mitgenommen. Und gerade dieses Ungerechtigkeitsding. Ihr wisst, woher das kommt und ihr könnt es nicht beweisen. Ihr dürft es auch nicht publik machen, weil ihr es einfach nicht dürft. So, und das Einzige wäre halt damals gewesen, wir hätten gesammelt zum Rechtsanwalt gehen müssen und hätten ein digitales Beweissicherungsverfahren machen müssen. Und das hätte uns einfach unfassbar viel Geld gekostet und es wären Jahre ins Land gegangen. Und wahrscheinlich hätten wir es danach vielleicht recht bekommen, aber wir hätten es trotzdem nicht publik machen dürfen. So. Ja, und dann muss man dann halt sagen, okay, das ist jetzt, man muss eine Faust in der Tasche machen und hoffen, dass man diese Person niemals irgendwo trifft, weil ich glaube, dann wird es knallen. Also ich bin, keine Sorge, ich bin kein Schläger oder so, aber ich glaube, ich würde hingehen und würde halt mal persönlich meinen Unmut äußern. Aber das macht es halt nicht besser. Ne? Und manchmal muss man dann über den Dingen stehen. Also solche Sachen beschäftigen mich und regen mich tierisch auf, insbesondere wenn dann nach so Leuten getreten wird wie der Anna oder ich habe das auch in meinem Bildarchiv schon mal gehabt, da ist auch mal massivs gegen die Fotografen oder generell gegen Fotografen, die ihre Bilder verkaufen, gehetzt worden und so. Da habe ich tatsächlich überlegt, auch einen Anwalt einzuschalten, weil das war schon ziemlich heftig, was da abgegangen ist, aber auch da wussten wir, woher das kommt und wer das angezettelt hat und ja, also wie gesagt, das sind dann die Sachen, wo ich mit wie so ein HB-Männchen zweiter Gesicht durch den Garten meiner Eltern gerannt bin, weil ich gesagt habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und man nicht helfen konnte. Man konnte das nicht abbrechen, man konnte das nicht unterbinden, man musste das einfach aushalten. Und das ist halt super ungerecht, weil man nicht sagen kann, der und der schikaniert mich jetzt gerade, weil man es eben nicht beweisen kann. Es ist alles irgendwie so unter dem Deckmantel der Anonymität läuft und man es nur so erahnen kann. Und das macht mich dann schon ziemlich fuchsig. Die Sache an sich, also, dass mich jetzt ein Kollege irgendwie ärgert oder so, oder mir was sagt, also dass ich doof bin oder dass meine Bilder blöd sind oder so, das tangiert mich nicht mehr. Das hätte mich früher vielleicht fertig gemacht. Und natürlich finde ich das super traurig, wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt und sagt, Nicole, also die Fotos habe ich mir anders vorgestellt. Das habe ich mir schöner vorgestellt. Ich bin total enttäuscht. Oder. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, natürlich trifft mich das. Aber ich kann das ganz subjektiv beurteilen. Ich kann da drauf gucken und sagen, die Person hat recht oder die Person hat aus meiner Sicht nicht recht, aber ich muss akzeptieren, was sie sagt und wir müssen eine Lösung finden. Das ist das Einzige. Also ich bin direkt lösungsorientiert. Wie können wir das managen? Wie finden wir eine Lösung für dieses Problem? Was kann ich tun, damit wir zusammenkommen? Soll ich meine Arbeit wiederholen? Was würdest du dir anders wünschen? Was würdest du dir besser vorstellen? Wie kommen wir zusammen? Das ist das Einzige, was mir bei jedweder Kritik wichtig ist. Und wenn ich sehe, okay, ich habe vielleicht wirklich einen schlechten Tag gehabt oder die Person hat recht mit dem, was sie sagt, dann muss ich mir das einfach auf meine Fahne schreiben und dann verspreche ich euch, dass ich da bei jedem Shooting zukünftig anders arbeiten werde. Das ist ganz egal, was sie kritisiert, da wird was von hängen bleiben. So. Und genauso kann ich abschalten, wenn ich sage, okay, derjenige will jetzt einfach nur meckern, das gibt's halt leider auch, ne? Oder will jetzt einfach einen Preisnachlass oder so. Auch da muss man dann einfach sagen, wie finden wir eine Lösung? Habe ich ja schon mal gesagt, ne? Wie gehe ich mit der Kritik meines Kunden um? Ich bin Dienstleister. Ich weiß, dass das viele meiner Kollegen nicht können. Das ist auch okay. Viele meiner Kollegen schalten direkt auf die Stur-Taste. Also das ist das, was ich dann immer bei Instagram lese. was dann schon so auf Vorwurf klingt. Da wird dann offen diskutiert, mein Kunde hat mich kritisiert oder mein Kunde macht bla bla bla, dabei war das bla bla bla, wo ich mir sage, das gehört da nicht hin. Also es ist ganz egal, ob dein Kunde deine Bilder bemängelt oder deinen Preis bemängelt oder deine Rechnung nicht bezahlt, das ist unprofessionell. Sowas schreibt man nicht auf seinen sozialen Medien, weil was soll das denn dem Kunden suggerieren? Dass wenn er nicht in 4 Wochen deine Rechnung bezahlt, dass er dann auf deiner Instagram-Seite landet? Also das finde ich halt nicht gut. So. Und das geht ja jedem so, dass meine Rechnung nicht bezahlt wird. Aber ich finde, das sind einfach Sachen, das sind interner, die gehören nicht in die sozialen Netzwerke. Das tritt man nicht nach außen. Und das betrifft dann einen Kunden, mit dem muss ich sprechen, der ist mein Ansprechpartner und alle anderen haben damit überhaupt nichts zu tun. Und ja, also das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, da habe ich auch sehr, sehr viel raus gelernt. Der Umgang mit Kritik, mit bösen Sachen umgehen können, Sachen nicht mehr so schnell an mich ranlassen, so Bomben, die einschlagen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, das ist natürlich auch äußerst selten, Gott sei Dank. Und da habe ich dann auch nochmal Herzklopfen und reg mich darüber auf, vor allen Dingen, wenn ich da nichts gegen unternehmen kann, ne? Aber auch das verblasst. Und das ist wirklich dann auch das, was ich mir jetzt immer sage, in den Momenten, wenn das so hochkommt und ich denke so, jetzt sage Nicole, komm, ist es das jetzt wert? Ne? Ich denke mir dann immer so, inzwischen auch, du hast 3 gesunde Kinder, es ist alles in Ordnung, du hast so viel mehr in deinem Leben, was deine Aufmerksamkeit braucht. Lass es einfach gut sein. Wenn du nicht dran denkst, ist es schon vergessen. Na, also, und das wäre, also so Kleinigkeiten, die hätten mich früher oder haben mich früher umgepustet und Tage und Wochen außer Kraft gesetzt. So, und sehr lange beschäftigt. Und das ist es nicht wert. Also wirklich nicht, das ist es nicht wert. Das heißt ja nicht, dass ihr euch Kritik nicht zu Herzen nehmen sollt. Also falls ihr in dem Schwerbereich irgendwie Schwierigkeiten seht bei euch, was ich gut nachvollziehen kann, dann hört mal in diese Folge rein, Umgang mit Kritik. Ich kann gleich nochmal nachgucken, welche Folge. Ja, komisch. Ich habe gedacht, ich hätte da mal eine eigene Folge zu gemacht. Aber es ist, glaube ich, Folge 7, Gedankengut, Bild, Stilfindung, Kritik, Ethik und Moral. Da geht es, glaube ich, so ein bisschen darum, wie man damit einfach so ein bisschen umgeht. Ansonsten habe ich auch ganz viele andere Teile. Könnt ihr mal reingucken, gerade die alten Folgen, da ist so ein bisschen mehr Inhalt drin. Und da geht es halt um ganz, ganz viele solcher Sachen. Und ich habe auch mal erzählt in einer Folge, was für krasse Dinge mir am Anfang passiert sind. Und ja, wo ich halt auch erzähle, wie ich mit dieser Kritik umgegangen bin. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches das ist. Da müsst ihr euch jetzt einfach mal durchwühlen. Es sind ja nicht so viele Folgen. So, ein bisschen Hausaufgaben müsst ihr ja auch noch selber machen. Apropos Hausaufgaben. Also, das kann man wirklich jetzt abschließend sagen. Das sind so die größten Sachen, in denen ich mich verbessert habe. Eben den Umstand, wo ich auch früher Schwierigkeiten hatte, was mir einfach durch die Hochzeiten gekommen ist, dass man aus wenig viel machen kann und damit auch glücklich sein kann. Also, dass man wirklich den Ehrgeiz hat, nicht zu sagen, ich muss heute 5-Sterne-Bilder machen, besser als gestern, weil das wird euch nicht gelingen auf Dauer und dann seid ihr irgendwann gefrustet. Und ja, und bei Tante Erna und ihrem Pudel dürft ihr eben auch nicht gefrustet sein, sondern ihr müsst dann sagen, wofür mache ich das ja eigentlich? Und dieses Bestreben habe ich einfach früher nie gehabt und man darf auch in diesen Strudel nicht reinkommen. Das ist super gefährlich und auch ich erwische mich aktuell dabei, dass ich sage, okay, meine Pferdestudiobilder sind super süß und meine Hundestudiobilder sind super süß. Und dann habe ich ein Bild, was ich eigentlich auch Bombe finde. Es ist aber einfach nur ein 0815-Bild und ich weiß im Vorfeld schon, dass es wieder keine Sau sieht und dass es wieder kaum Likes bekommt, weil es eben nur ein 0815-Bild ist und nicht großartig bildbearbeitet und. Es ist einfach nur ein Hund, der irgendwo drüber springt, nichts inszeniert, nichts bildbearbeitet und trotzdem ist es ein technisch einwandfreies Bild. Und ja, ich weiß, dass das nicht mehr reicht. Und auch ich erwische mich dann dabei, dass ich sage, oh nee, das habe ich gar keinen Bock zu posten. Und das ist doch eigentlich traurig, das ist doch schade. Man sollte doch einfach kontinuierlich stumpf weiterarbeiten und jetzt nicht immer nur die geilsten, besten und tollsten Bilder raussuchen und Instagram damit füttern. Weil das ist ja auch nicht authentisch. Das ist ja nicht das, gibt ja erstmal nicht die ganze Bahnbreite eures Angebots, eures Portfolios und eures, was ihr alles könnt, wieder. Ich kann, wenn ich jetzt nur noch eine Sache zeige, ich kann ja noch viel mehr und das will ich ja auch zeigen. Und vielleicht erreiche ich damit andere Leute. Und es ist ja im Prinzip auch einfach mein Tagesgeschäft. Warum soll ich da nichts offen draus zeigen? Also auch eine Sache, wo ich ein bisschen dran arbeiten muss. Ich habe jetzt gerade von diesem Aktionenshooting, ich habe super viele einfach schöne klassische Porträts, auch so Profilbilder, wo der Hund nach oben guckt, kann ich keinen Blumentopf mitgewinnen. Ich weiß aber, dass das ein Hund war, der total aufgeregt war oder gar nicht mitgemacht hat. Ja, also kleine Tante-Erna-Hunde zum Teil, ne, weil die eben nicht Fotoshooting erfahren sind und kleine zuckersüße Mischlinge, der eine hat einen gleichen Überbiss, der nächste hat einen krumme Füßchen, so, auf gut Deutsch halt nichts, was jetzt irgendwie jemanden vom Hocker reißt, aber ich habe halt den Charakter kennengelernt, ich weiß, was da für ein Hund hintersteht, ich weiß, was für super süße Menschen dahinter stehen und finde diese Bilder halt einfach total süß, so, weil die den Hund genauso zeigen, wie er ist, aber nichtsdestotrotz, na, es ist einfach nur ein stinknormales Porträt auf Grün und das will jetzt auch keiner mehr auf Instagram sehen, das ist leider so. Naja, und auch da muss ich jetzt, also ich gehe diesem Trend jetzt einfach entgegen, indem ich die jetzt einfach poste, damit auch mal wieder was passiert und mich jetzt nicht aus meinem letzten Pferde-Aktionsshooting wie bis Weihnachten zuballern muss. Seid froh, bald kommen wieder Weihnachtsbilder, vielleicht die sind letztes Jahr ganz gut angekommen, vielleicht mache ich dann eine sehr ausgiebige Weihnachtsklönerei. Ich schweife ab, ich weiß das. So. Also das sind die Punkte, die ich mir notiert habe. Ich kann besser mit Kritik umgehen, ich kann besser mit bösen Menschen umgehen. Ich kann aus nichts leichter viel machen. Also ich sehe viel schneller, wo sind Punkte, wo finde ich mich zurecht. Ich kann gut damit umgehen, einfach auch mal zu sagen, okay, heute macht meine Kreativität einfach nicht viel Sinn. Das Ziel ist heute einfach, diesen Hund zu fotografieren. Das wird schon schwer genug und das ist auch okay. Und dann sich eben darüber genauso zu freuen, genauso wie der Kunde sich freut und dann ist alles super. So. Und genauso auch die Stimmung nicht kippen zu lassen. Also wenn ich merke, mein Gegenüber wird gerade gefrustet, weil der Hund oder das Pferd nicht mitmachen. Das heißt, na, die Person ist traurig, das passiert auch immer wieder. Person ist traurig, hat sich das anders vorgestellt. Oh, ich hätte mir gewünscht, mein Hund hätte besser mitgemacht. Oh, warum ist der denn heute so? Was hat er denn heute? Also ihr merkt einfach, die Stimmung kippt ins Negative. Die Person ist enttäuscht, möchte super gerne Schmusebilder, der Hund hat aber keinen Bock. Und irgendwann kommen wir natürlich dann an so einen Punkt, wo man dann auch gefrustet ist. Ich kann das auch nachvollziehen, zu gewissen Teilen, wo ich dann halt immer dann versuche einzuwirken, ne? Und die Person zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, ist doch jetzt egal, ne? Dein Hund versteht das nicht, mach nicht so einen Druck. Wir können trotzdem tolle Bilder kreieren. Glaub mir, vertrau mir, ich mach das schon. Und wir gucken später mal zusammen. Wenn ich schon schöne Bilder habe, dann zeige ich der Person, die damit sie nicht enttäuscht ist und die Stimmung einfach wieder aufhält. Und solche Sachen. Das klappt auf jeden Fall, kann ich viel besser. Und da profitiere ich natürlich auch von der langjährigen Erfahrung. So, habe ich früher nicht so souverän gekonnt. Ja, Menschen, Hunde besser verstehen, das definitiv. So, aber jetzt kommt das eigentlich Interessante, weil ihr habt mir nämlich auch ganz viele coole Sachen geschrieben und auf die möchte ich mal kurz eingehen. Weil da sind Sachen bei, wo ich sofort sage, das fehlt auf meiner Liste. Punkt Nummer 1, finde ich total witzig, steht hier, nicht so viel ranzoomen. Das kann ich nicht bestätigen. Also das kann ich tatsächlich nicht bestätigen für meine Arbeit jetzt. Also ich finde das einen super lustigen Punkt. Ich bin tatsächlich jemand, der wirklich immer sehr nah am Hund ist. Für mich, ich kann das gar nicht. Ich kann nicht, wie sagt man so schön, also wie die Anne Geier das zum Beispiel macht, das kriege ich nicht hin, so den Hund in der Landschaft wirken zu lassen oder so. Oder die Landschaft so um den Hund rumzubauen. Ich bin immer sehr fokussiert auf den Hund. Also das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Das mag ich schon mal, also ich liebe andere Bilder, aber das kann ich, glaube ich, nicht. Das ist für mich dann eher, wenn du das damit meinst. Ansonsten schreib mir nochmal. Ich hoffe ja, du hörst auch diesen Podcast. Und dann hat die Sissy geschrieben, noch mehr auf die Hundesprache zu achten und Besitzer eher zu informieren, zum Beispiel Stress. Genau, das ist das, was ich auch eben schon gesagt habe, ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man da einfach eingreift, für den Hund mitarbeitet, also als Fürsprecher einfach für den Hund oder für das Tier agiert und sich dann auch ruhig traut, was zu sagen, weil ich glaube, dass es eher professionell aussieht, wenn ihr was sagt, als wenn ihr da einfach macht, weil ihr denkt, ihr müsst machen, ist nicht gut. Und das würde auch wahrscheinlich gegen so ein bisschen gegen euer Bauchgefühl sprechen. Und das macht lieber nicht. Also super gut, super, super gut könnte auch von mir sein, sich selbst vertrauen und weniger mit links und rechts vergleichen. Man kann Input holen, sollte sich aber treu bleiben. Wer meinen Podcast hört, weiß das 1:1 das, was ich immer predige. Besser hätte ich es nicht formulieren können, genau das habe ich euch auch schon 1000 Mal gesagt. Ja, Mut wird immer belohnt, finde ich auch sehr, sehr gut, muss ich auch sagen, kann ich komplett unterstreichen, würde ich auch, hätte ich auch gerne meinem damaligen noch nicht selbstständigen Ich gesagt, Mut wird immer belohnt, mach das und wenn du bereit bist, für deine Träume zu kämpfen, dann wird das auch funktionieren. Wir dürfen nur nicht glauben, dass das aus dem Nichts kommt, einfach so zugeflogen, das funktioniert nicht. So. Dann, dass es nicht auf technisch korrekten Bilder, sondern auf die Emotionen ankommt. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist auch eine super Sache. Unterschreibe ich jetzt für mich nicht, sondern ich finde, es muss immer beides sein. Also Emotionen ja, aber man kann das beides ganz gut inszenieren. Und wichtig ist trotzdem, dass es technisch korrekt ist. So, finde ich. Also würde ich jetzt sagen. Also das ist schon der Anspruch, den ich an mich habe, aber ich weiß, was du meinst. Dann gehst du aber ein bisschen mehr in diesen künstlerischen Aspekt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe schon gesagt, ich sehe mich halt einfach als Dienstleister und denke, wenn jemand zum Fotograf geht, dann will er eben technisch korrekte Bilder und kein Bild, wo er liebevoll seinen Hund umarmt, aber das Hosenbein scharf ist. So, wenn das natürlich gewollt ist, klar. Also, ne, jetzt überspitzt gesagt, deswegen, ich würde da in dem Punkt einfach sagen, man muss versuchen, vielleicht beides zu kombinieren. Aber viele Meinungen, das ist halt das Schöne. Kann deine Meinung vollkommen verstehen und ist mit Sicherheit auch eine Herangehensweise. Ich sehe das jetzt ein bisschen anders, aber das ist ja, ne, ich habe ja schon gesagt, viele Wege führen nach Rom. Und Emotionen sind super wichtig auf Bildern, absolut. Und ich glaube, die Vorarbeit, um authentisch emotionale Bilder entstehen zu lassen, da könnten wir auch mal drauf eingehen. Vielleicht lade ich mal die Alexandra Ewang ein. Die kann ja perfekt sowas in Szene setzen. Vielleicht macht sie mal mit, dass wir darüber mal sprechen. Aber ich glaube, die Emotionen sind super wichtig. Und da gehört viel Vorarbeit zu, dass ich die auch einfangen kann. Dass sich das Motiv so öffnet. Egal, ob ihr jetzt ein Pärchen fotografiert oder, habe ich übrigens wieder voll Bock drauf, seitdem ich die Videos mache, so romantische Dinge einzufangen. Ne? Also nicht nur Hund, Frauchen liebt Hund, sondern auch mal Frauchen liebt Härchen. Naja, andere Sache. Also gut, ne? Wie gesagt, das kann ich unterstreichen. Emotionen sind unfassbar wichtig, aber ich finde, können auch noch technisch korrekt sein. So, bin viel schneller geworden und kann meine Models besser anleiten. Ja, das unterschreibe ich auch. Also ich bin auch sehr viel schneller geworden, was meinen Workflow angeht. In allem jetzt mit Lightroom noch mal mehr. Und Models besser anleiten, absolut. Gebe ich dir recht, kann ich auch sehr, sehr viel besser und einfacher und ruhiger. Ich bin so im ganzen Shooting-Ablauf sehr viel souveräner und sicherer und ja. Aber auch da könnte ich für meinen jetzigen Schneiden, muss ich ein bisschen über meinen Horizont gucken, überlege auch das ein oder andere da in die Richtung nochmal so, mich weiterzubilden. Ruhe bewahren, ein sehr guter Punkt. Ruhe bewahren, sehr, sehr gut. Genau, sich nicht stressen lassen, bei sich bleiben, immer bei sich bleiben, atmen notfalls. Mein Vater, der kennt das, der weiß, dass es super viel dazu gehört, aber auch mir passiert das, dass mir mal so ein bisschen die Gelassenheit flöten geht und ich dann mich mal so umdrehen muss, ne? Und dann sage ich schon mal, wenn er dabei ist, dann gehe ich schon mal so, boah, warum, ne? Was mache ich da jetzt, ne? Oder ich kriege gleich die Krise da so. Und der ist dann halt so, ne, der sagt dann entweder zu mir, boah, oh, kriege ich auch gerade die Krise und dann ist es auch gut, ne? Oder der sagt dann halt so, ja, entspannt bleiben, alles gut, so. Und ja, also da hilft es auf jeden Fall, wenn man merkt, man wird zu wild, egal warum, wenn man gerade die Geduld verliert oder so, dass man einfach mal auf sich die Auszeit nimmt und sagt, boah, ich muss jetzt mal 10-mal durchatmen, ne? Und ja, wird schon. Ruhe bewahren ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Sonst kann man keine guten Bilder machen, definitiv. So, dass mich die fotografische Arbeit mit Hunden unglaublich glücklich macht. Boah, das finde ich jetzt unfassbar schön. Und genau so muss das bei uns sein. Und diese fotografische Arbeit mit Hunden oder bei mir auch mit Hunden und Pferden, das kann ich sofort unterschreiben. Ich liebe das. Ich habe mit der Claudia Reimer die Tage auch Sprachnachrichten ausgetauscht, als sie im Urlaub war. Und ich merkte so richtig, wie ihr ihre Arbeit schon wieder unter den Fingern juckt. Und ich kenne das, wenn man dann so ins Nichtstun kommt, wie man dann kreativ im Kopf denkt, oh, das muss ich mal machen und das muss ich mal machen. Und wenn ich wieder zu Hause bin, oh, man kann das nicht anschnallen, ne? Das Gedächtnis, nicht das Gedächtnis, Gehirn. Man kann diese Beflügelung nicht abstellen. Und dann hängt man halt die halbe Zeit im Urlaub an seinem Job. Und das ist nur so, weil wir unseren Job so gerne machen, weil ich habe früher nicht im Urlaub an meinen Bürojob gedacht und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, noch 4 Tage muss ich wieder in den Scheißladen zurück. So, und genau das ist es doch. Wenn wir im Urlaub schon gerne arbeiten und unsere Arbeit nicht als Arbeit empfinden, sondern uns die Arbeit einfach nur, sie schreibt, unglaublich glücklich macht. Also wie toll ist das, oder? So, also ich kann euch sagen, dass ein Fotograf, der mir das schreibt, ohne dass ich das veröffentlicht machen will, würde ich sofort buchen, ja, und ist mir schon einfach nur durch diesen Einsatz unglaublich sympathisch. So, dann haben wir, dass ich gelernt habe, auch mal was auszuprobieren, meinen Bildschnitt so zu machen, wie ich das Bild sehe. Perfekt, finde ich geil. Traut euch eure eigenen Sachen aus. Mir habe ich ja schon mal auch gesagt, nicht für Instagram und nicht für irgendwen. Nicht schon im Kopf haben, ja, aber wenn ich das so mache, könnte einer sagen, ja, kack, egal. Egal, ist euer Bild. Und traut euch da also auch mal so, wie wir es eben hatten, macht ruhig unscharfe emotionale Bilder oder vielleicht Bilder, wo ihr sagt, okay, hätte ich jetzt vielleicht wäre jetzt ein bisschen mehr Blende oder Belichtungszeit besser, um das Perfekte einzufangen, aber ich will diese Stimmung gerade. So war das wahrscheinlich auch eben gemeint. Wartet mal, ich muss mal niesen. So, Entschuldigung, muss ich mal neu kommen. Ich habe 10 Sekunden gebraucht, bis ich niesen konnte und das war jetzt ein bisschen lang. Dann natürlich, ne? Lasst eurer Kreativität keine Grenzen setzen. Also genau dadurch, durch Unschärfen und so, können natürlich auch super kreative Bilder entstehen, wenn ihr das wollt. Das wiederum aber ist ja eher so, würde ich jetzt so in diesen kreativen Raum der Fotografie einordnen und nicht in den klassischen Fotografiebereich Himmelmaria. Jetzt geht das 100 Mal, wartet mal, wie ich den mache. Sondern so, ich sag mal, nicht technisch einwandfrei Bilder so zum Ausexperimentieren und so oder Sachen generell auszuprobieren, die jetzt nicht zu meinem Standardrepertoire gehören, die ich für den Kunden mache. Sowas probiere ich dann eigens aus. Dann bin ich sofort dabei, ne? Aber ich rede jetzt halt nur von dem Kundenshooting. Da bin ich dann halt eben schon eher so ein bisschen auf der technischen Seite, weil ich da auch das Pflichtbewusstsein irgendwie für mich empfinde, das so zu machen. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, Kunst ist unheimlich facettenreich und jeder Foto hat ja auch Gott sei Dank seinen eigenen Stil irgendwie. Und manchmal ist es halt auch schön, dem Kunden einfach mehrere Sachen anzubieten. So, und da gebe ich natürlich auch recht, muss das jetzt auch vielleicht nicht unbedingt immer alles so die Technik an erster Stelle stehen und das absolut korrekte Bild, sondern man kann auch einfach mal ein bisschen bewusst was anderes ausleben. Nur gefällt es natürlich auch nicht immer jedem, muss man natürlich auch dazu sagen. So, spannende Frage. Ich glaube, es ist der Zugewinn an Souveränität dem Kunden gegenüber. Ja, also das definitiv habe ich auch gesagt, das ist eine Sache, finde ich total, total wichtig. Diese Souveränität, die man natürlich auch ausstrahlt und die, wenn man merkt, dass man mit dieser Souveränität den Kunden überzeugen kann oder etwas schafft, den zum Beispiel aus der Reserve zu locken, also sich doch zu den Bildern überreden lässt, sanft, ne? Oder sich die Nervosität nehmen lässt, dann das ist ein richtiges Glücksgefühl dann, ne? Also das definitiv. So, also das sind Sachen, die ihr mir geschrieben habt und ich bedanke mich wirklich von Herzen. Es kann sein, dass jetzt danach, also ich bin jetzt so frei, ich habe jetzt einfach nur, ich habe die heute Morgen die Abfrage gemacht und ich habe die, die ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden alt. Ich werde die jetzt auch gleich rausnehmen, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass noch ganz viele liebevolle Sachen kommen. Und ich möchte nicht, dass ich irgendeinen dann nicht hier im Podcast habe, weil den habe ich jetzt so früh aufgesprochen. Und ich danke euch echt von Herzen für eure tollen Antworten. Und ich hoffe, dass es deshalb jetzt auch vielleicht noch mal ein bisschen runderer Podcast ist, der noch mal ein bisschen was mitgibt zu der Erfahrung und die jetzt, wenn ihr zum Beispiel gerade ganz frisch anfangt, ihr auch mal seht, sowas, ne, wie ein junger Mensch, der alte Mensch dem jungen Menschen sagt, hätte ich das mal früher gewusst, das gebe ich dir jetzt mit. Und vielleicht erkennt ihr euch ja auch, wenn ihr schon ein bisschen länger im Sattel sitzt, quasi euch auch wieder und sagt, das geht euch genauso. Falls ihr noch ein paar coole Sachen habt, die ich jetzt vielleicht total vergessen habe, könnt ihr mir die gerne noch schreiben. Und dann gehe ich vielleicht im nächsten Podcast auch nochmal drauf ein. Und so, ansonsten schließe ich jetzt diesen Teil. Was dir die Erfahrung bringt, so werde ich diesen Podcast wahrscheinlich gleich benennen und den einfach irgendwann am Ende der Woche für euch auf die Reise schicken. Oder ist ja schon am Ende der Woche. Wir haben heute Samstag, das heißt, ich schicke den da wahrscheinlich erst so zum Ende der Woche hin ab. Mal gucken. Ja, und ansonsten muss ich euch jetzt noch ein bisschen teasern. Habt das ja wahrscheinlich schon mitbekommen, der ein oder andere. Tanja und ich haben, also eigentlich muss ich dazu sagen, es ist Tanjas Idee. Es ist auf Tanjas Mist gewachsen. So, Tanja hatte die Idee. Ich hatte dann eine Idee dazu, was beizutragen, sie zu unterstützen. Daraus ist die Idee geworden, komm, wir machen was zusammen. Und diese Idee hat dann Flügel bekommen. Und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern es fliegt quasi schon hoch über uns und hat uns sowas von mitgerissen. Wir beide haben überschwellende Köpfe. Und wir werden jetzt, also es scheitert schon wieder an der Zeit. Wir wollen uns jetzt die Tage mal hinsetzen und für euch was zusammen machen. Und das mal auf euch loslassen und euch unsere Idee präsentieren und Ende Oktober schon mit der ersten Umsetzung dieses Projekts anfangen. Und damit es ab hoffentlich November losgeht, weil das ist ein sehr, sehr, sehr arbeitsintensives Ding. Und also, ich sage jetzt schon mal vorweg, das ist ja auch dem einen oder anderen, der mit mir privat geschrieben hat, schon gesagt, worauf ihr euch echt freuen kann, bis auf so ein, zwei Kleinigkeiten, die wir vielleicht noch zusätzlich anbieten, wird das alles, was wir da planen, kostenlos für euch sein. Geil, ne? Also das ist doch schon mal richtig gut, denke ich. Weil nicht, dass ihr jetzt da sitzt und denkt, jetzt machen die auch noch irgendwelche Lernvideos, die man dann für 200 Euro kaufen muss oder so. Nee, wir sind der Meinung, da gibt es schon genug von und da gibt es auch super gute, tolle von in jedem Bereich und wir machen was ganz anderes, was total verrückt ist, was es, glaube ich, so auch noch nicht gibt. Also hoffen wir zumindest, dass es das noch nicht gibt. Aber da wir beide mitspielen, also insbesondere ja Tanja, die ja an sich immer schon mit Humor für 10 Leuten anrückt. Also wenn ihr Tanja mögt, werdet ihr das lieben. Und wenn ihr mich ertragen könnt, dann werdet ihr es noch mehr lieben. Und ich glaube, das wird eine ziemlich coole Sache. Und, also wie gesagt, wir werden die Tage versuchen, unsere Pläne mal für euch aufzuzeichnen und euch das zu präsentieren. Und dann darf ich natürlich hier auch im Podcast mehr dazu verraten. Und das Schöne ist, dieses Baby, was wir da ausbrüten, wird zusätzlich gleich diesen Podcast mit bereichern. Das ist halt richtig gut. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Und werdet ihr also in dem Sinne auch hier davon profitieren, wenn ihr sagt, okay, das andere Format ist jetzt nichts für mich, dann müsst ihr halt hier weiter reinhören. Hier wird es auch ein bisschen was dazu geben, immer wieder. So, ihr Lieben, und jetzt fange ich an zu arbeiten. Ich habe nämlich noch ganz, ganz viel vor dieses Wochenende und morgen habe ich 4 tolle Shootings mit Videografie, also auch mal wieder was Neues. Freue ich mich riesig drauf und habe da neue und auch Wiederholungskunden und muss jetzt noch ein bisschen was erledigen, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und ich sage mal ganz optimistisch natürlich wie immer, bis zum nächsten Mal.